Was ist überhaupt ein Treiberbaum? Auf was achtet man, wenn man den implementiert? Und was sind so die ersten Schritte? Das sind alles Themen, die ich mit dem lieben Ole in der heutigen Folge bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Ole. Ole ist Chief Analytics Officer bei Project A. Wer Project A nicht kennt, ich würde Project A so beschreiben, dass es eine Investmentbude ist, gar nicht jetzt negativ gemeint, aber und mit einem operativen Arm. Also vorstellen kann man sich das so, die investieren nicht nur, sondern sie bringen halt auch ihre Expertise mit rein. Es gibt schon zwei Folgen mit dem lieben Ole zum Thema Brown und Greenfield, wie man eine Datenlandschaft aufbaut. Da war Ole, glaube ich, VP Data und Analytics und ist jetzt sozusagen ins C-Level aufgerückt. Dann haben wir irgendwann mal wieder miteinander gesprochen und gesagt, macht es denn Sinn, eine weitere Folge aufzunehmen? Und dann haben wir festgestellt, dass wir eine ganz ähnliche beziehungsweise ähnliche Herausforderung haben zum Thema Treiberbaum und wie man das in die Organisation etabliert. Und das ist das Thema, womit ich heute mit Ole sprechen will. Und es kann auch sein, dass wir danach nochmal zu weiteren Themen sprechen. Von daher seid gespannt. Genau. Project A, noch große Investition, wollte ich noch sagen. Das ist spannend. Sorry, jetzt mache ich mal hier richtig Werbung. Aber Trade Republic, Spryker und der liebe Ole hat mir vorhin im Vorgespräch 11x.ai genannt. Ein Tool, was sozusagen Outbound Reach macht. Mehr kann ich euch darüber noch nicht sagen. Ich habe mir aber auf jeden Fall schon morgen so eine halbe Stunde Timeblocker in den Kalender gelegt, um über das Thema zu sprechen. So, Ole, habe ich was vergessen, um dich vorzustellen?
Nee, vielen Dank. Hallo Jonas, freue mich sehr, wieder dabei zu sein und dich auch mal wiederzusehen. Bin gespannt auf unseren Austausch heute, aber Project A hast du sehr gut zusammengefasst und ich freue mich auf dein Feedback zu 11x. Die ging gerade ziemlich durch die Decke. Mal sehen, ob es für dich auch spannend sein könnte. Aber lass uns doch heute mal ein bisschen mehr über Treiberbaum und was daran so schwierig ist, philosophieren.
Ja, du hast mir gestern Abend noch eine traumhaft tolle Struktur geschickt, wo wir eigentlich einsteigen wollen mit dem Thema, warum arbeiten wir überhaupt mit Data oder mit Daten insgesamt? Und lass uns da doch mal einsteigen. Jetzt habe ich gerade so eine lange Einleitung gemacht. Sag doch du mal, was ist dein Blickwinkel? Also man kann ja auch was anderes sagen. Ihr investiert in Firmen und würdet jetzt nicht zwangsweise mit Daten arbeiten. Ja? Warum würdet oder wollt ihr vor allem da auch mit Daten arbeiten?
Ja, lass uns gerne auf dieser Metaebene starten. Ich dachte, Das wäre vielleicht ein ganz guter Eingang. Keine Angst, es wird dann auch auf jeden Fall später noch pragmatischer. Aber ich frage mich diese Frage manchmal, auch weil wir hier bei Project A Unternehmen sehen, die sehr gut skalieren und sehr lange funktionieren, ohne viel in Daten zu investieren. Und bei anderen wird das wesentlich früher schon relevant. Aber warum arbeiten wir mit Daten? Ich glaube, essentiell geht es für mich darum, Wissen über das Unternehmen zu gewinnen, zu verstehen, wie bestimmte Initiativen, die man vorhat, tatsächlich sich auf den Unternehmenserfolg auswirken können. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann passiert das in vielen Bereichen und in vielen Unternehmen immer noch sehr intuitionsgetrieben. Basierend auf Erfahrung wird das auch sehr gern genannt, aber immer noch nicht wirklich sehr viel auf Daten, obwohl das theoretisch möglich ist. Der Weg dahin ist nur vielleicht etwas holpriger und etwas schwieriger. Aber ich glaube fest daran, dass es möglich ist zu verstehen, was sind erstmal die relevantesten Outputs, oder Erträge, die wir erreichen wollen? Ist das EBITDA? Sind das Neukunden? Ist das Umsatz ganz generell? Aber dann auch mehr den Fokus darauf zu legen, was sind denn bestimmte Inputs oder Eingänge im Unternehmen, Initiativen, die man fahren kann, um letztendlich in diese Richtung zu laufen. Und ich glaube, diesen Zusammenhang zu verstehen, sich sozusagen ein kausales Modell des Unternehmens über Daten zu erschließen, ist eine spannende Reise, die ja eine Berg- und Talfahrt sein kann, aber ich glaube, sehr relevant. Und deswegen ja manchmal die Frage, warum arbeiten wir eigentlich mit Daten?
Ja, was ich bei Unternehmen sehe, ich darf ja gerade einige wieder kennenlernen und vielleicht kannst du das ja so ein bisschen aus eurer Investmentbrille beurteilen. Es gibt zwei Arten von C-Level, die sozusagen kommen. Es gibt einmal das klassische C-Level, ich würde fast sagen alte Denkweise, aber vielleicht ist es falsch. Die haben ihre Expertise, die wissen, welche Stellschrauben sie zum Beispiel im E-Commerce drehen müssen. Die kommen ins Unternehmen, gucken sich immer genau diese Stellschrauben an und lösen die. Jetzt hast du aber natürlich eine Situation, dass vielleicht diese Stellschrauben für eine andere Branche, für eine andere Art und Weise des Reifegrades gar nicht mehr sinnvoll sind zu drehen. Und wenn du die verändern würdest, würdest du gar nicht zu dem Ergebnis kommen, wie das C-Level die vielleicht vorher gemacht hat. Also ein bisschen klassischer Fachexperte, der im C-Level sozusagen jetzt aufschlägt und versucht, diese Themen wiederzudrehen auf Basis seiner Erfahrung, er oder sie. Dann gibt's die anderen, die methodischen Leute, kennt man ja auch immer, Top 3 Beratungsunternehmen oder Co., die versucht werden, ins C-Level reinzuholen, die versuchen, alles methodisch zu lösen. Also klassisch, wie wir es jetzt auch gerade beschreiben, kausales Modell des Unternehmens herstellen, zu überlegen, ja, wo sind die unterschiedlichen Treiber, rauszufinden, sind die Treiber oder sind die Probleme in den gleichen Stellen, die ich vielleicht schon vorher weiß, und dann sozusagen so ablaufen. Und das ist ja auch die Art und Weise, wie wir jetzt gerade drüber sprechen wollen. Ich habe festgestellt, in Unternehmen, die ich jetzt sozusagen von innen begleite, wenn ich sage, ich möchte diesen Treiberbaum einmal haben, viele kennen den gar nicht, viele setzen ihn gar nicht auf und dann kommt ganz schnell, und da wollen wir ja heute so ein bisschen drüber sprechen, dieses, wer fühlt sich denn überhaupt für welche Kennzahl verantwortlich? Also Prozesse und Organisation dahin auch auszurichten, dass die Sachen dann überhaupt umgesetzt werden.
Ja. Diese Verantwortung zu verankern ist ja generell gar nicht so einfach. Ich glaube, da kann diese Methode in der Tat helfen. Ich finde deine Beobachtung spannend. Diese unterschiedlichen Arten von C-Level, die begegnen mir selbstverständlich auch. Manche, die schon für sich entschieden haben, was die wichtigsten Stellschrauben in einem Unternehmen sein werden, und andere, die eher methodischer Natur vorgehen. Ich muss dir sagen, natürlich, ich selbst als großer Methodiker arbeite teilweise natürlich effizienter zusammen, auch mit C-Leveln, die so ticken. Aber ich bin dann doch auch großer Fan von Leuten, die einfach starke Meinungen zu Stellschrauben haben. Ich glaube, wichtig ist dieses klassische Strong Opinions Loosely Held. Also du kannst deine starken Meinungen zu Stellschrauben haben, aber musst dann natürlich einen quantitativen Ansatz fahren, um zu validieren, sind das jetzt eigentlich auch die Stellschrauben, die in dem neuen Unternehmen, in dem ich hier jetzt arbeite, wirklich relevant sind. Deswegen, Daten sind sozusagen ein weiterer Sinn, der dazukommt und dir helfen kann, Entscheidungen besser zu treffen. Aber es geht in der Tat auch viel immer noch für mich um Erfahrung. Irgendwo muss man ja beginnen. Die Frage ist dann, wie die Reise von da weitergeht. Quantitativ oder eher intuitiv? Hoffentlich mehr quantitativ ab einer bestimmten Unternehmensgröße. Aber ich würde gar nicht unterschätzen, wie wichtig denn doch auch Erfahrungen teilweise sein können, um zumindest mal einen Startpunkt festzulegen, oder?
Ja, unterschreibe ich. Vielleicht habe ich mich da nicht klar ausgedrückt. Wenn du als C-Level reinkommst, kannst du nicht sagen, du brauchst jetzt 2 Jahre, um die Organisation neu zu shapen und Daten sozusagen aufzubauen und das Reporting und die Prozesse dafür aufzubauen, sondern du musst ja bis dahin schon die meisten Stellschrauben gefunden haben.
Genau.
Dafür brauchst du die Erfahrung. Aber dann musst du auf jeden Fall überschwappen in diese Stellschrauben, die du auf Basis ein Kausalmodell oder sowas findest. Wenn du es sonst nicht machen würdest, hättest du das Problem, dass irgendwann auch deine Erfahrung endlich ist.
Ja, absolut. Ich glaube, da musst du generell einfach offen sein für neue Erkenntnisse und dementsprechend dann auch deine eigenen Standpunkte über den Haufen werfen können. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die ich sehr gerne sehe mit C-Levels, mit denen ich auch mit denen ich auch zusammenarbeite. Aber lass uns doch gern mehr reingehen in dieses Verantwortungsthema, was du ebenfalls bereits angeschnitten hattest. Ist das okay für dich?
Ja, gerne.
Genau, also warum ist das so schwierig? Meiner Meinung nach liegt bei Unternehmen, selbst wenn sie sehr datengetrieben arbeiten, viel zu sehr der Fokus auf letztendlich Kennzahlen, die ein individueller Mitarbeiter nicht gut greifen kann, die einfach nicht wirklich beeinflussbar sind. Viel auch in All Hands, Town Halls oder anderen unternehmensweiten Formaten wird darüber gesprochen, wie sich der Umsatz entwickelt oder in Softwarebuden oft, wie sich zum Beispiel das Annual Recurring Revenue entwickelt. Das ist natürlich spannend, aber das ist letztendlich eine nachgelagerte Kennzahl und davor laufen sehr, sehr viele Initiativen ab, die diese Kennzahl am Ende des Tages beeinflussen. Ich glaube, die Aufgabe von Datenteams muss sein, den individuellen Abteilungen, aber vielleicht auch Mitarbeitern zu helfen, ihre Kennzahlen für sich zu identifizieren, die dann am Ende letztendlich auf diese größere nachgelagerte Kennzahl sich auswirken. Also wenn ich im CRM-Team sitze, muss ich einfach ein gutes Verständnis dafür haben, ob jetzt die Subscriber Rate oder die Open Rate oder was auch immer in meinen E-Mail-Metriken, was davon ist wirklich relevant, weil es am Ende des Tages unser EBITDA, unser MAA wirklich gut beeinflusst. Diesen Zusammenhang herzustellen ist gar nicht so leicht, aber ich glaube, dann ergeben sich hoffentlich über die Zeit Verantwortlichkeiten und man weiß auch auf operativer Ebene, oh okay, diese Kennzahl ist wirklich wichtig, weil sie letztendlich verbunden ist oder am Ende des Tages zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Da spielt das Datenteam für mich.
Eine kleine Bitte in eigener Sache. 4,5 Jahre Podcast und er wächst und wächst. Natürlich habe ich mir auch dieses Jahr wieder ein Wachstumsziel gesetzt. Und um das zu erreichen, brauche ich eure Hilfe. Vermutlich arbeitet ihr im Data-Bereich und seid gut vernetzt oder habt zumindest Kollegen und Kolleginnen. Ihr würdet mir einen sehr großen Gefallen tun, wenn ihr den Podcast an 1-2 Personen schickt, bei denen ihr vermutet, dass sie den Podcast noch nicht kennen. Vielen Dank und viel Spaß weiter bei der Folge.
Ja, das ist die Brücke zwischen sehr strategischer Sicht, dem vermeintlichen Weitblick und den Kennzahlen, die man vielleicht den Inhabern oder dem Investor gegenüber kommunizieren soll, versus, wie du es jetzt gerade gemeint hast, zum Beispiel beim Newsletter-Team, die operative Person, die jede Woche x Newsletter anlegt und sich dabei denkt, naja, aber was soll ich jetzt da groß machen, um den Umsatz nach vorne zu steigern oder im EBIT da nach vorne zu steigern? Vielleicht sieht die Person nicht mal den EBIT oder die Marge, die bei den Newslettern mit rausfällt, ja. Und ist mir auch oft schon aufgefallen, dass wenn du dann auch eher bei den operativen Menschen vielleicht mal stehst, was überhaupt gar nicht hier negativ sein soll, du mitbekommst, dass sie aus den Townhalls mit rausgehen und sagen, okay, aber wie kann ich jetzt hier meinen Wertbeitrag leisten? Was toll ist, weil sie sozusagen klar signalisieren, sie wollen helfen, aber sie finden nicht die Brücke. Und auf der anderen Seite hast du natürlich das C-Level, was versucht, sehr aggregiert zu sagen, wo die Reise hingeht, um zu gewährleisten, dass man vielleicht jeden abholt. Aber eine Art Brücke muss man eben schon schaffen, ja.
Ja, und diese Brücke zu schlagen, ist in der Tat gar nicht so einfach. Aber die von dir bereits anfangs erwähnte Methodik eines Treiberbaums kann halt dabei helfen. Zumindest haben wir es jetzt ein paar Mal erfolgreich einsetzen können. Ja. Im Grunde geht es darum, nehmen wir mal so eine sehr nachgelagerte Metrik wie den Umsatz. Und den geht es jetzt darum, in seine Bestandteile herunterzubrechen. Das geht nicht immer sehr deterministisch. Ich glaube, man muss hier auch so ein bisschen letztendlich offen sein für vielleicht nicht ganz so harte, sondern eher weiche Beziehungen. Aber schauen wir uns den Umsatz doch mal an. Der Umsatz könnte zum Beispiel beschrieben werden aus den Komponenten Bestellung und durchschnittlicher Warenkorb. Bestellungen könntest du wieder runterbrechen in zum Beispiel Website-Aufrufe und deine Conversion Rate. jetzt könntest du die Conversion Rate dementsprechend wieder vielleicht in die unterschiedlichen Bestandteile runterbrechen, wie sie im Checkout oder auf Produktdetailseiten funktioniert. Oder deine Aufrufe, wenn man in die Richtung des Marketings gehen will, ist dann wieder ein Produkt aus deinem Klickpreis oder deiner Click-Through-Rate, deinen Ad-Impressions. Ich glaube, dieses Modell ist halt spannend, weil es dann dem Marketing-Team oder auch dem Produktteam, was versucht, die Website zu optimieren, hilft zu verstehen, das sind meine Stellschrauben. Wenn ich die Conversion-Rate vielleicht auch im bestimmten Teil der Website weiter optimiere oder wenn ich den Klickpreis nach unten treibe, dann wirkt sich das über die Zeit aus auf Bestellungen, die wir akquirieren, zu einer höheren Wahrscheinlichkeit oder bei einem höheren Warenkorb, letztendlich auf einen besseren Umsatz. Mit dem Umsatz könntest du jetzt auch noch eine Kostenwert verheiraten und bist dann schnell bei einer Marge oder sogar bei einem EBITDA. Und das einfach mal, das klingt jetzt leicht so runter definiert, ist dann tatsächlich da draußen in der wilden Welt wesentlich schwerer. Aber schon meine Erfahrung ist, das mal zu visualisieren und dann auch zu kontextualisieren, weil du kannst auch für diese unterschiedlichen Metriken, die ich gerade genannt habe, zum Beispiel Ziele definieren oder du kannst meinen historischen Verlauf dieser Conversion Rate zum Beispiel, könntest du damit rein visualisieren. Und das hilft einfach schon. Das hilft einfach so ein bisschen Klarheit zu schaffen, okay, woran arbeiten wir hier wirklich und auf was zielt das ab?
Ja, meine Erfahrung ist nochmal, also nutzen wir, kannst ja Miro oder sonst irgendwas nehmen, du baust diesen Treiberbaum einmal vielleicht sogar ohne Kennzahlen auf, also ohne die Zahlen auf, weil der erste Schritt ist, dass du feststellst, dass du sie gar nicht so schnell zusammenbekommst, weil vielleicht noch alle Daten gar nicht zentral sind, die Tools noch nicht miteinander verheiratet sind und dann fängst du an, Legenden zu machen mit den unterschiedlichen Farben und die Teams zu definieren und mein Tipp ist, achtet auf jeden Fall darauf, dass nicht die Kästchen nebeneinander sitzen, sondern es wird so sein, dass die Kästchen sich in bestimmten Bereichen überlappen. Und das ist gewollt. Und an diesen Stellen müsst ihr sicherstellen, dass die Teams verstehen, wo ist der Handover und wo müssen wir miteinander sprechen, um zu gewährleisten, dass wir eben die Kennzahl gemeinsam nach vorne bringen. Ich habe in so vielen Unternehmen festgestellt, dass Performance-Marketing kommt und sagt, ich schicke die Leute auf die Seite und danach ist mir doch eigentlich Wurst, was passiert, weil es ist gar nicht meine Verantwortung, das ist On-Site-Team, die dafür sorgen müssen, dass die Conversion Rate oder dass das Team rausgeht. Dann sagt das nächste Team, ja, aber ich bin eigentlich nur verantwortlich dafür, dass die Leute Add to Cart klicken. Dann ist jemand anders dafür verantwortlich, dass der Checkout funktioniert. Und dann merkst du schon, dass keiner eigentlich miteinander spricht. Und wenn du dann versuchst, die Verantwortung für diesen Checkout, also die Conversion Rate im Allgemeinen und ein Team zu definieren, was die zum Optimieren hat, stellst du fest, dass sich nicht so jeder hardcore dafür verantwortlich fühlt, was du aber eigentlich brauchst.
Ja, wunderschönes Beispiel für dieses Silo-Denken, was dann schnell mal eintritt. Ich glaube, das passiert in E-Commerce-Businesses, wie es du gerade beschrieben hast, genauso wie auch in B2B-Software-Unternehmen, in die wir oft investiert sind. Wenn dein Sales nicht funktioniert, hast du das ganz klassische Sales sagt, Marketing bringt keine qualitativ hochwertigen Leads und Marketing sagt, Sales ist nicht in der Lage, unsere Leads zu letztendlich qualifizieren und weiter runter den Funnel zu treiben. Und da können sich Fronten schnell mal verhärten. Ich hoffe, dass so letztendlich eine konzeptionelle Aufgabe wie ein Treiberbaum vielleicht dabei hilft, einmal darzustellen, hey, wir hängen ja alle am Ende in dem gleichen Gerüst. Und wenn es hier an einer Stelle runtergeht, dann wirkt sich das auch weiter oben auf letztendlich den Unternehmenserfolg aus, auf den wir alle abziehen, von dem wir alle abhängig sind mit unseren Anteilen oder letztendlich unseren langfristigen Incentives. Das kann hoffentlich helfen, so ein bisschen diese Silos aufzubrechen und so ein bisschen mehr Verständnis dafür zu schaffen, an welchen Kennzahlen eigentlich, wie du schon sagst, die Grenzen verschwimmen und Teams gemeinsam versuchen müssen, das weiter zu optimieren.
Ja.
Bin ich auf jeden Fall bei dir.
Wie ist deine Erfahrung? Jetzt hast du ja, selbst wenn du die Kennzahlen mal dahin schreibst, mit was vergleichst du das Vorjahr? Benchmark, Planung, weil wenn man was man dann auch nochmal feststellt, ist, dass viele Unternehmen die einzelnen Kennzahlen, wie zum Beispiel Checkout und Co., gar nicht in Relation zur Planung haben und gar nicht wissen, welche Zielwerte sie da eigentlich haben wollen würden. und somit gar nicht gegen etwas messen können und gar nicht bewerten können, bin ich gut oder bin ich schlecht, und maximal dann zum Vorjahr machen. Und dann kommen Vorjahrgeschichten, sowas wie jetzt gerade die letzte Zeit, ja, das war ja Corona und dann irgendwie ja, nee, da war ja eine andere Aktion und da war ja was anderes, und dann kriegst du es irgendwie nicht sauber gelöst.
Für mich wäre das eine Hierarchie. Ich würde tatsächlich mit den Vorjahreswerten starten, einfach weil ich vermeiden möchte, dass zu viele Planwerte entstehen, die nur entstehen, weil wir jetzt halt Planwerte haben müssen, und dann entstehen keine guten Planwerte. Also für mich startet das schon in einem Vorjahr. Corona hat natürlich einen sehr komplizierten Einfluss auf Vorjahreswerte. Wir vergleichen ja manchmal mit dem Jahr 2019, wenn es das Unternehmen da schon gab. Aber es gibt auch sonst größere Saisonalitäten, wo man sich dann einfach immer die vollen 12 Monate anschauen muss. Aber wenn es um die tatsächliche Darstellung von Daten geht, ist es für mich in der Tat erstmal die Vorjahreszahlen oder historische Daten und dann aber eventuell auch Ziele, wenn man sich in der Lage fühlt, jetzt dafür mal ein Ziel zu definieren. Mit Benchmarks tue ich mich relativ schwer. Ich glaube, auf einer operativen Ebene ist es auch, da sind dann Unternehmen dann doch unterschiedlich genug, um nicht tatsächlich mit Benchmarks zu arbeiten. Weiter oben kann das schon Sinn ergeben, wenn wir uns sowas wie CRVs oder das Verhältnis von einem CRV, also einen Kundenwert über seinen gesamten Zeitraum im Vergleich zu den Kundenakquisitionskosten angucken. Da gibt's dann schon bestimmte Standards, da fällt dann sowas wie die Rule of 40 und so. Das kann man sich dann mal im Benchmark anschauen, aber nur ab einer bestimmten höheren Ebene. Deswegen, ich glaube, der Vergleich mit historischen Werten ist schon mal ein guter Beginn. Auch da kann man dann schnell sehen, wenn zum Beispiel ganz oben die entscheidende Kennzahl wie der Umsatz sich nicht so entwickelt, wie man das möchte, und den dann aber gut runtergebrochen hat durch diese Aufgabe, kann man vielleicht sehen, dass in einigen der Zweigen im Vergleich zum Vorjahr die Werte einfach wesentlich geringer liegen. Und bevor man diese Aufgabe gemacht hat, wäre man sich gar nicht bewusst gewesen, da überhaupt zu schauen. Deswegen bringt der Treiberbaum einfach einen sehr guten Fokus rein, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ich glaube, eine andere spannende Auswirkungen sehe ich dann wieder auf der technischen Ebene. In unseren vergangenen Gesprächen ging es ja auch tatsächlich mehr um Infrastruktur. Hier fällt es dem Datenteam natürlich tendenziell auch schwer zu bestimmen, okay, wo legen wir jetzt unseren Fokus, auf welche Datenquellen, auf welche Datensätze, was müssen wir weiter anreichen und ausbauen. Da kann natürlich ein Treiberbaum auch dementsprechend helfen. Wenn du den einmal, wie du auch gerade gesagt hast, aufgemalt hast und dann merkst, wow, wir haben hier ganz schön viele Lücken. Wir haben nicht mal Website-Daten im Data Warehouse oder wir können gar nicht sagen, wie der Kundenservice funktioniert. Ja, dann ergeben sich daraus eigentlich sehr gute Priorisierungen auch fürs Data-Team, auf was es wirklich ankommt und auf was man wirklich am Ende des Tages auch in der Roadmap achten muss, statt Daten zu generieren, um eventuell was im Bereich AI, ML zu machen, was sich tatsächlich jetzt gar nicht unbedingt auf die wichtigsten Kennzahlen im Unternehmen direkt auswirkt. Also es kann eine schöne Priorisierung daraus entstehen fürs Data-Team.
Was ich nochmal festgestellt habe, und dann möchte ich mit dir gerne einmal diskutieren, es hört sich ja jetzt sehr leicht an, dass man das aufsetzt, und es irgendwie klappt dann doch bei den meisten Unternehmen nicht. Da haben wir uns im Vorgespräch auch drüber unterhalten. Mein Tipp ist für viele Leute, malt den Treiberbaum auf in Miro. Definiert das, was ich gerade gesagt habe, mit den unterschiedlichen Teams. Diese unterschiedlichen Teams sollen für den definierten Zeitraum, den ihr macht, einmal die Kennzahlen manuell zusammentragen. Und dann sprecht einmal über diese Zahlen, die da sind. Und dann seht ihr höchstwahrscheinlich schon auf Basis von Vorjahr oder anderen Zahlen, wo der Hund begraben ist. Und dann könnt ihr an der Stelle schon anfangen aufzusetzen. Und wie Ole sagt, auch an dieser Stelle dann anfangen, die Daten ins Data Warehouse zu schieben oder da Projektteams draus zu bauen. Und dann habt ihr die Situation gestartet und müsst nicht ein halbes Jahr oder Jahr warten, diesen Treiberbaum aufzusetzen. Weil sind wir ehrlich, so ein Projekt, wenn das Data Warehouse auch noch gar nicht da ist, wenn die Infrastruktur noch nicht ordentlich steht, dann kann das schnell ein Jahr gehen oder länger, um den vollständigen Treiberbaum zu implementieren. Und das ist nicht die Lösung, da ewig drauf zu warten.
Ich glaube, das Ziel sollte einfach nicht sein, diese Darstellung vollständig zu automatisieren. Das ist eine unglaublich große technische Aufgabe. Das Ziel sollte eher sein, dass dieser Treiberbaum zumindest konzeptionell relativ vollständig ist. Und dann wird es immer noch Datenquellen geben, die sehr schwer zu integrieren sind. Historische Vergleiche werden nicht möglich sein. Das ist okay. Das kann man eventuell über die Zeit lösen. Aber es geht vor allen Dingen darum, mal dieses kausale Modell eines Unternehmens vollständig zu verstehen, um einfach den Fachabteilungen operative Kennzahlen zur Verfügung zu stellen, die sie in der Lage sind zu beeinflussen und auf die sie wirklich dann auch optimieren sollten. Daraus entstehen viele gute Dinge. Wenn das Produktteam weiß, okay, wenn ich die Checkout-Conversion-Rate erhöhe, wie wahrscheinlich Leute ihren Warenkorb tatsächlich dann auch wirklich kaufen, dann habe ich hier einen Riesenhebel auf den tatsächlichen Unternehmenserfolg und das schafft Fokus und dann schafft das am Ende auch datengetrieben letztendlich die richtige Richtung. Ja, also würde ich dir in der Tat wiederum recht geben.
So, jetzt kommt die Gretchenfrage. Warum schaffen es Organisationen nicht sauber umzusetzen? Ich habe bis jetzt zwei Firmen gesehen, wo es meiner Ansicht nach gut geklappt hat, den Treiberbaum zu implementieren. Alle anderen sind auf dem Weg entweder gescheitert oder haben sich gar nicht getraut, das Thema loszutreten. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Wie ist deine Erfahrung?
Die Gegenfrage wäre, wer ist denn deiner Meinung nach dafür verantwortlich, diese Initiative loszutreten?
Ja. Ja, spannend. Top-down oder bottom-up? Meiner Ansicht nach top-down. Mhm. Warum? Weil wer ist dafür verantwortlich, Kultur und Prozesse in die Organisation zu bringen? Das C-Level. Ja. Und der Treiberbaum ist ein Prozess und ein Kulturschritt, das umzusetzen.
Ja, also die Erfolgsfaktoren, wir haben das ein paar Mal schon auf Abteilungsebene gemacht und nicht auf Unternehmensebene. Da funktioniert es auch ganz gut. Die erfolgreichste Umsetzung, die ich bis jetzt operativ begleiten wurde, war einfach sehr stark durch den CEO getrieben. Dadurch hat das ein gewisses Gewicht. Am Ende hat das dann auch gewisse Ressourcen, die das nochmal freisetzt. Deswegen in der Tat muss das aus dem C-Level kommen. Einfach weil, Jonas, um ganz ehrlich mit dir zu sein, viele Führungskräfte in Daten, Analytics, BI-Teams immer noch den Fokus auf Datenbereitstellung haben und sagen, mein Job ist damit getan, dass ich Daten verfügbar mache. Wie ihr die jetzt in Verbindung setzt und wie die ineinander greifen, das könnt ihr gerne klären. Es ist schon technisch und es ist technisch sehr schwer, Daten bereitzustellen. Ich will das gar nicht runterspielen. Aber da hört die Aufgabe halt nicht auf in modernen Data Teams. Deswegen, das C-Level Sponsoring muss schon da sein, aber dann muss man immer letztendlich auch darüber hinausgehen und schauen, okay, wie setzt sich das Ganze zusammen?
Ich muss gerade sehr schmunzeln oder lachen, weil ich habe die Diskussion jetzt auch gerade mit meinen Studenten gehabt, die ich in der DRBW gerade unterrichte für Customer Insights und gesagt, hey, ihr dürft nicht vergessen, ihr 80% der Daten sozusagen ist die beraten, ist, nein, 80% ist die da beraten Datenbereitstellung, sag mal. Und das kommunizieren die meisten. Das verstehe ich auch. Darauf sollte auch der Fokus liegen, weil man die Daten sauber aufbereitet haben muss. Aber die Art und Weise, das zu kommunizieren und die Aktionen daraus abzuleiten, das ist doch, warum wir überhaupt Daten aufbereiten. Also sollte doch da am Ende der klare Fokus drauf landen. Wir müssen Daten nicht aufbereiten, wenn wir sie nicht nutzen, ja. Und das ist ein Gemeinschaftsding. Es ist wirklich ein Gemeinschaftsding. Ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist ja die Analogie jetzt irgendwie gerade von der Formel 1 durch Drive to Survive. Ja, die Renningenieure, die dem Fahrer die Tipp geben. Das sind Leute, die ein gutes Bauchgefühl dafür haben, wo die Reise hingeht, die eben die Stellschrauben schon kennen und das dürfen die auch haben, aber der Renningenieur sorgt dafür, dass man Sachen wiederholen kann, dass man Sachen größer in die Organisation treiben kann. Und das Beispiel jetzt hier ist, es gibt immer zwei Rennställe. Das heißt, dass der andere Fahrer oder die Fahrerin davon profitiert, was der andere gelernt hat. Und dadurch kann man sich ja gegenseitig bereichern. Und das ist der wichtigste Punkt, den eben mit umzusetzen. Das heißt, entweder hat man sehr kommunikationsstarke Personen im Data-Bereich, die nicht nur Bereitstellung macht, sondern auch die Umsetzung. Das ist gut. Oder die Person, wenn sie nicht so kommunikationsstark ist, muss sich jemanden suchen wie im C-Level, der so stark durchgreift und auch mitmanagt, weil wenn du als nicht kommunikationsstarke Person auch einen Sponsor hat, der dich eben laufen lässt und nicht mitkommuniziert, dann wird das Teil nicht funktionieren.
Es beschäftigt mich dieses Jahr mehr als in den vorangegangenen Jahren. Diese Frage, sollten die Analysten auch in meinem Team letztendlich dafür sorgen, dass Daten zuverlässig bereitgestellt werden und denen vertraut werden kann oder daraus auch tatsächliche Handlungsempfehlungen ableiten. Weil der Renningenieur, den du beschreibst, sobald er dem Formel-1-Fahrer tatsächlich auch Empfehlungen gibt, macht er sich natürlich auch zum gewissen Grad verantwortlich für den Erfolg oder Misserfolg. Ne? Und als Analyst könntest du jetzt auch sagen, ich stelle die Daten bereit, trifft bitte eure Entscheidung selber oder ich habe mir das angeschaut, wir sollten hier mehr auf den ROAS schauen, in dem Marketingkanal das Budget zurückfahren und eher darauf setzen, dass die Kunden besser auf der Website konvertieren. Also diese Handlungsempfehlung, wenn das denn nicht klappt, dann sind zu einem gewissen Grad auch die Analysten dafür in der Verantwortung. Damit tun sich meiner Meinung nach leider viele Datenanalysten immer noch relativ schwer, aber damit setzen sie natürlich auch ein Limit bezüglich des tatsächlichen Einflusses, den sie auf das Unternehmen haben können. Und deswegen versuche ich, Personen dahin zu bekommen und sehe, es ergeben sich tatsächlich zwei Profile daraus. Eher die Datenproduktmanager, die dabei helfen, das Data Warehouse sauber aufzubauen und diese Bereitstellung letztendlich voranzutreiben. Aber dann, wie du schon sagst, auch Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz und mit dem Interesse, wirklich mit Stakeholdern zu agieren, auch mit dem gewissen wirtschaftlichen Verständnis, um dann auch relevante Handlungsempfehlungen abzuleiten. Aber es sind für mich inzwischen fast zwei Prozesse, so ein breites Spektrum, dass ich selten sehe, dass jemand das vollständig abdecken kann. Ich weiß nicht, was da deine Erfahrung ist.
Sehe ich genauso. Also es ist auch, glaube ich, gar nicht. Der Klassiker ist natürlich, dass es in den CVs gesucht wird, dass man beides machen kann. Und viele Unternehmen sind sich, glaube ich, gar nicht im Klaren, ob sie jemanden Kommunikationsstarken brauchen, der die Themen sozusagen mit vorantreibt. Meiner Ansicht nach in großen Organisationen brauchst du eher so jemand, wie jemand, der technisch das Thema lösen kann. Und sozusagen sehr in der Architektur drin ist und IT-Verständnis hat. Du musst IT-Verständnis haben, aber du musst nicht alles beste und letzte Detail verstehen, wenn du eher der Kommunikationsstarke bist. Und du brauchst ab einem gewissen Punkt alle anderen Abteilungen. Weil, Ole, was du spannend sagst, ist, die Analysten wollen vielleicht gar nicht in der Verantwortung sein, verstehe ich. Aber am Ende ist es ein Gemeinschaftsding. Ob die Firma dann eben Plus oder Minus macht, schlussendlich sitzen wir alle gemeinsam im gleichen Boot. Wer dann dafür verantwortlich war, ist sozusagen egal, weil wenn es schlecht läuft, trifft's alle. Und wenn es gut läuft, trifft's theoretisch auch alle. Ich glaube, das müssen wir alle gemeinsam lernen, dass eher diese Art Fehlerkultur dann implementiert wird und gesagt wird, okay, wir haben jetzt hier eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Der Analyst hat die Tendenz vorgegeben, hat seine Meinung dazu gesagt. Das Business hat entschieden. Das ist aber trotzdem ein gemeinsames Ding. Das heißt, wenn die Entscheidung links oder rechts eben falsch oder richtig war, dann begründet man danach nochmal gemeinsam wie eine Retroperspektive und schaut sich bei großen Entscheidungen an und sagt, okay, warum war das jetzt richtig und warum war es falsch, damit man eben auch daraus lernen kann.
Ja, damit tatsächlich dieses Wissen entsteht über das Unternehmen, über das kausale Modell, wie wir es anfangs schon diskutiert haben. Genauso wie wir anfangs diskutiert haben, unterschiedliche C-Level-Typen. Wenn ich nämlich als Analyst sage, okay, ich möchte jetzt hier mit einem gewissen Grad auch an emotionaler Intelligenz in die Kommunikation gehen, Handlungsempfehlungen treffen, musst du natürlich auch dann wiederum auf Entscheider treffen, die in der Lage sind, ihre Erfahrungen und ihre Stellschrauben dann auch zu überdenken und offen sind, letztendlich auch Dinge anders zu tun. Deswegen ist es dann auch wieder ein kulturelles Thema. Also ob den Analysten der Raum gegeben wird, um basierend auf Daten Empfehlungen zu treffen. Das muss man kulturell lösen, aber ich glaube, es ist der einzig richtige Weg. Andererseits wird man immer wieder leider auf der Intuition verharren.
Ja, was mir noch auffällt, ist, wenn man sich Stellenausschreibungen anschaut oder mit Headhuntern spricht, die achten auf diese Komponente eigentlich gar nicht. ist meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist, wenn ihr vielleicht helft, für Unternehmen dann die Leute zu finden, die achten extrem auf die Fachlichkeit, kaum oder wenig auf Methodenkompetenz und auch kaum auf diese Komponente, ist diese Person sehr stark in der Kommunikation, nimmt sie die Stakeholder mit, weil das ist mein Verständnis auch von Leadership, ja. Also wenn du einen guten Leader hast, ob der IT verantwortet, Data verantwortet oder irgendwas anderes, ist nicht zwangsweise relevant, wenn die Methodenkompetenz da ist, die Leute zu challengen, und dann ein guter Unterbau da ist, dann ist es nicht entscheidend. Und ist mir auch oft jetzt aufgefallen, wenn dann Personen kommen und sagen, naja, okay, wir suchen hier jemand, der schon mal 300 Leute geleitet hat, 200 Leute geleitet hat. Hm. Wenn du eine Organisation geleitet hast, die irgendwie 2 oder 3 Ebenen hat, ist es Wurst, ob es am Ende dann 400 Leute waren oder nur 100 oder 70. Du hast verstanden, wie man eine Organisation über mehrere Ebenen zu strukturieren hat und zu führen hat. Und dann ist es, glaube ich, da nicht entscheidend. Ja. Also ich glaube, ja, auch da ist wieder die Situation, dass die HR-Abteilung oder der Headhunter, ist jetzt sehr meine Meinung, sich versucht abzusichern, indem man die Checkboxen an alle Punkte macht, die wichtig wären für diese Rolle. Und wenn es da mal 2 oder 3 Punkte weniger sind, dann traut sich keiner zu entscheiden und die Richtung einzuschlagen.
Ja, und Jonas, was ist einfacher zu testen? Du kannst jetzt abfragen, SQL, ja, Python, ja, irgendwie Snowflake, ja, aber das ist wesentlich schwieriger abzufragen, Kommunikation, Einfühlvermögen, sowas testest du in Interviews nicht so leicht, obwohl es am Ende relevanter dafür ist, Daten tatsächlich zu aktivieren und im Unternehmen zu verankern. Nur wenn diese Aktivierung passiert, macht das alles, was davor letztendlich geschehen ist, sinnvoll und richtig. Sonst geht diese ganze Arbeit der talentierten Data Engineers, Data Infrastructure Engineers so ein bisschen für die Katz, weil am Ende es nicht sauber aktiviert wurde. Dafür musst du in der Tat anderen Persönlichkeiten, anderen Fähigkeiten testen, aber es ist halt nicht so leicht, wie einfach nur abzufragen, welche Tools jemand schon mal vorher benutzt hat.
Ich überlege gerade, ob wir noch so ein Thema haben, ob das oder eigentlich hier gerade ein sehr guter Schluss ist und wir zu den 2 Fragen übergeben, die ich sonst immer klassisch stelle, Ole. Aber
ich glaube, eine spannende Idee wäre noch, wahrscheinlich ist die Audience auch zum gewissen Grad vertraut mit den Amazon Weekly oder Monthly Business Reviews. Mhm. Eine Sache, die man ausprobieren kann, wäre, nehmen wir mal an, der Treiberbaum ist jetzt über verschiedene Iterationen relativ gut etabliert. Man weiß, was ganz oben steht, aber man weiß vor allen Dingen auch, was Amazon die Controllable Input Metrics nennt, also die operativen Kennzahlen, die wirklich individuelle Mitarbeiter gut beeinflussen können. Die kennt man jetzt. Jetzt könnte man natürlich um diese operativen Kennzahlen eine Art Business Review fahren, um zu verstehen, bewegen sich diese in die richtige Richtung, erfüllen wir hier unsere Ziele, und falls nicht, würde man wiederum das Data-Team losschicken und Analysen fahren, aber nicht in jegliche Richtung mit der Hoffnung, mal irgendwas zu finden, sondern wirklich sehr explizit auf diese relevanten operativen Kennzahlen und da in die Analyse gehen und zu schauen, warum ist es jetzt eigentlich so, dass immer weniger Leute, weiß ich nicht, unser Produkt verlängern nach einem Jahr oder von dem Checkout wirklich tatsächlich dann auch kaufen. Ich glaube, das wäre nochmal eine spannende Idee, dieses Treiberbaumkonzept prozessual weiter im Unternehmen zu verankern, indem man irgendeine Art von wiederkehrender Business Review darum dann auch designt. Das würde ich zumindest gerne in Zukunft häufiger ausprobieren. Kann mich ja dann nochmal bei dir melden, was da so die Erfahrungen sind.
Gerne. Also das ist sehr, sehr spannend, ne? Die Art und Weise, wie schaffst du prozessual oder kulturell dann dieses Thema zu etablieren?
Ja, absolut.
Und da gibt's, glaube ich, auch wieder nicht die eine Lösung, sondern sie muss individuell fürs Unternehmen gefunden werden. Mhm. Ole, jetzt habe ich dich schon 2-mal gefragt, was du privat mit Daten machst und welchen Filmtitel du sozusagen hast. Hat sich da was jetzt über die Zeit geändert? Nicht nur dein Titel im Sinne von Beförderung, sondern vielleicht hat sich ja auch da was getan.
Sehr privat, aber ich habe jetzt ja 2 Söhne und spannend finde ich natürlich deren unterschiedliche Entwicklungsstadien. Und als Datenmensch muss ich sagen, dass man das auch sehr gut in Zahlen auffassen kann. Und dann hat man auch schöne Vergleiche, wenn der Jüngere dann das Alter des Älteren erreicht. Mhm. Wenn man Gewicht, Alter oder mal die Zeit über 100 Meter miteinander vergleicht. Das sind jetzt, muss ich sagen, ich halte sie, da werden dann keine Ziele definiert und viel wird über Gummibärchen geklärt, aber es sind doch spannende Vergleiche, die jetzt da auch zahlentechnisch entstehen.
Das ist doch so was Schönes, mal ein bisschen was anderes zu hören.
Ja, absolut. Aber ja, kann man, glaube ich, auch ganz gut analytisch betrachten, aber alles natürlich immer eher mit einem lachenden Auge.
Ja. Und die den Filmtitel, hat sich da was geändert?
Ich weiß gar nicht, was meine Antwort damals tatsächlich war, aber ich glaube, da erwischte mich gerade auf dem kalten Fuß. Das würde ich dir nochmal nachreichen.
Alles gut. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut. Eine schöne runde Folge zum Thema Treiberbaum. Wer die oder uns jetzt gerade hier zum ersten Mal hört, nutzt die Chance und geht auf Apple Podcasts, Spotify und Co. und abonniert den Podcast. Bewertet ihn auch gerne, das würde mich freuen. Und wir verlinken natürlich wieder die Profile. Und ja, vielleicht hören wir dann nach einer einigen Zeit wieder was von Ole, wie es dann wirklich in der Umsetzung vielleicht auch geklappt hat oder welche Herausforderungen da waren. Vielen, vielen Dank, liebe Ole.
Danke, Jonas, für deine Zeit heute.